Was zeigt uns diese an die Realität angelehnte fiktive Beschreibung von Weihnachten durch die Geschichte? Etwas scheint den Menschen immer wichtig gewesen zu sein, nämlich irgendwo Verbindungen miteinander aufzubauen. Aber die Frage ist, warum? Wofür soll das gut sein? Es geht zunächst einmal dabei um Verbindungen untereinander. Wenn ich nicht so viele ähnliche Berichte darüber gehört hätte, wie das vor allen Dingen im Ersten Weltkrieg gelaufen ist, dann würde ich so eine Geschichte, wie wir die vorhin gehört haben, nicht glauben. Das war zwar jetzt keine Originalgeschichte, aber aus verschiedenen Originalgeschichten zusammengeschrieben. Es gibt eine ganze Menge verschiedener Geschichten, die alle ungefähr den gleichen Inhalt haben und deutlich machen, dass an diesem heiligen Abend miteinander der Krieg unterbrochen wurde. Man verließ die Schützengräben, man ging aufeinander zu, man hat miteinander gesungen, man hat miteinander gegessen, in manchen Berichten auch gemeinsam Fußball gespielt. Soweit kann man das noch verstehen. Was ich überhaupt nicht mehr verstehen kann, ist, warum man am nächsten Tag wieder aufeinander geschossen hat. Wahrscheinlich waren die Befehle von den Menschen wichtiger als das, was man selbst wollte. Oder so in der Zeit, in den 60er, 70er Jahren, wurde auch eine Form von Weihnachten geprägt, wo einfach deutlich wurde, Familie muss am Heiligen Abend oder Weihnachten zusammen sein. Es muss heile Welt sein. Ob sie wirklich existiert oder nicht, sie ist einfach da an diesem Tag. Wie es danach weitergeht, spielt nicht mehr die ganz große Rolle. Und bei dem letzten fiktiven, wo ich denke, dass es in Wirklichkeit völlig anders sein wird, aber spielt ja auch keine Rolle, wird einfach deutlich, da trifft man sich nicht einmal mehr, sondern bekommt nur noch die Information, es wäre vielleicht ganz gut, mal Grüße an die Eltern zu schicken. Traurig, aber vielleicht realistischer als die anderen Sachen. Und trotzdem findet man es, egal wo, überall, dass die Sehnsucht, an diesem einen Tag irgendwo miteinander zusammen zu sein, die Sehnsucht danach, harmonische Beziehungen zu haben zu Weihnachten, diese Sehnsucht ist sehr, sehr groß und wird höchstens noch vom Kommerz übertönt. Weihnachten verbindet miteinander, verlangt aber auch gute Beziehungen. Ein bekannter Musiker hat bei einem Weihnachtskonzert in den letzten Tagen zu dem Lied I'll Be Home for Christmas gesagt, wenn man schon das ganze Jahr über unterwegs ist, dann muss man wenigstens Weihnachten zu Hause sein. Auch wenn da vom eigentlichen Hintergrund von Weihnachten überhaupt nichts mehr übrig war. Aber Beziehungen, Familie steht durchaus schon am Anfang der wirklichen Geschichte. Und auch da geht es ja los mit einer Familie und mit noch mehr Menschen, die mit in diese ursprüngliche Weihnachtsgeschichte hineingenommen werden.
Ich lese aus Lukas 2 die Verse 8 bis 15a. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in eine Windel gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal war bei den Engeln eine große Schar des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erden für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück.
Für die Hirten, die damals außerhalb von Bethlehem auf ihre Schafe aufpassten, war dieses Erlebnis mit den Engeln eigentlich unvorstellbar und etwas ganz Besonderes. Die Hirten in der damaligen Zeit, als Jesus geboren wurde, waren nicht mehr wie das bei ihren frühen Vorfahren, den Stammvätern, also Abraham oder Jakob und die anderen in dieser Zeit, dass die alle Hirten waren, war es zur Zeit Jesu mit den Hirten eine völlig andere Situation. Die Hirten waren zwar zuständig dafür, damit man in den Städten Fleisch hatte und auch Milch, aber auf der anderen Seite, weil sie nicht in der Lage waren, an den jüdischen Riten entsprechend teilzunehmen und regelmäßig im Tempel zu erscheinen und ihre ganzen Gesetze zu halten, deswegen waren die Hirten weit außerhalb der Gesellschaft. Sie wurden verachtet von den Leuten. Sie galten überhaupt nichts mehr. Man brauchte sie, aber das war auch alles. Man wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Und ausgerechnet bei diesen Leuten, die so weit weg waren vom eigentlichen Geschehen, geschweige denn von einem Palast, ausgerechnet bei diesen Menschen kommt Gott mit seinen Engeln zunächst einmal, um ihnen deutlich zu machen, jetzt ist etwas Besonderes passiert. Jetzt ist etwas passiert, was die gesamte Geschichte der Menschheit verändert. Dazu schickte Gott seine himmlischen Chöre. Das Ganze erstrahlte in einem Licht, man würde heute vielleicht sagen, sie kamen mit ihren ganzen Orchestern und Lightshows auf diese Erde, um den Menschen, die da waren, die wach waren zu diesem Zeitpunkt, etwas ganz Besonderes zu bieten, ihnen zu zeigen, jetzt ist etwas Besonderes. Und ausgerechnet diese Hirten, die eben nachts wach sein mussten, als Gott in die Geschichte der Menschheit eingreift, diese Menschen sind die Ersten, die gemerkt haben, dass da, wo Gott zu Menschen kommt, da, wo eine Verbindung zwischen Gott und Menschen entsteht, da passiert etwas. Da bleibt der Mensch nicht mehr dasselbe wie vorher. Lasst uns noch einmal miteinander singen, das Lied In der Nacht von Bethlehem. Gott wird Mensch. Der Retter ist geboren. Als die Hirten zum Stall kommen, als sie dieses neugeborene Kind sehen, erkennen sie, da ist mehr als nur irgendein Säugling. Sie wissen schon von den Engeln, worum es geht. Aber sie kriegen auch mit die Vorstellungen, die vorher da waren, wie man sich diesen Retter vorstellt, die können nicht stimmen. Es geht hier nicht um irgendwelche militärische Macht, die diesen neuen Retter, den Messias, auszeichnet, sondern es geht um etwas völlig anderes. Schon als neugeborener Säugling besitzt er etwas, das etliche Menschen damals schon erkennen konnten. Gott wurde Mensch, damit wir Menschen ihn verstehen konnten, damit die Trennung zwischen ihm und uns überwunden wurde. Was mir schon auffiel, auch bei der Botschaft der Engel, die ja damit anfängt, dass die Engel sagen, fürchtet euch nicht, erkennt man immer dann, wenn Gott in die Geschichte dieser Menschheit irgendwo eingreift, erzeugt das Angst. Immer dann, wenn Gott etwas tut, was nicht in unser normales Denken hineinpasst. Es ist klar, das, was ich nicht kenne, erzeugt erst einmal etwas, wovor man sich fürchtet. Und wenn ich mir das vorstelle, die Hirten mit ihren Schafen, alleine das Licht auf einmal hätte wahrscheinlich schon völlig ausgereicht, um die in Panik zu versetzen. Und dann die Gestalten, die auf sie zukamen, unvorstellbar. Die müssen richtig Angst gehabt haben. Doch die Botschaft von dem ersten Engel ist ganz eindeutig. Habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Das ist nicht dran. Sondern ich verkünde euch große Freude. Wenn Gott handelt, wenn er positiv eingreift, geht es um Rettung, nicht um Gericht. Wenn Menschen meinen, dass sie im Namen Gottes Angst verbreiten könnten, verwechseln sie den Gott, um den es geht, mit dem, der auf der anderen Seite steht. Satan, der in der Bibel ganz eindeutig als der Zerstörer bezeichnet wird, der Hass, Gewalt und Angst sät. Ganz egal, welchen Namen diese Leute ihrem Gott geben, egal ob das bei den Kreuzzügen, bei der Inquisition, bei Säuberung von anderen Religionen, wie zum Beispiel zur Zeit auch in Indien, bis hin zum Islamismus und dem Anschlag in Berlin. Da, wo jemand den Auftrag gibt, andere Menschen einfach so umzubringen, ist es nicht Gott, der das tut, sondern etwas anderes. Bei Gott kommt man zur Ruhe, findet Frieden. Satan verbreitet Angst und Hoffnungslosigkeit. Und wenn ich das Ziel habe, genau das zu erreichen, Angst und Unsicherheit zu erzeugen, kann es niemals von Gott sein. Die Botschaft der Engel geht weiter. Ihr werdet das Kind erkennen. Gott verstehen, dass er uns meint. Auch da hat Gott damals die ganze Geschichte schon genau so geplant, dass das funktionieren konnte. An was für einem Ort könnte man so ein paar, ja, ich sag mal so ein bisschen verrohte Gesellen wie die Hirten damals, wo könnte man denen deutlich machen, dass etwas Neues passiert? Wo fühlen die sich wohl? Natürlich da, wo die Tiere sind. Klar. Und der Futtertrog, in dem Jesus liegt, bietet genau das passende Ambiente dazu. Da gibt es für die keine Frage, ob man jetzt gerade riecht, weil man das Jahr vorher vielleicht niemals geduscht hat oder ob sonst irgendwas nicht in Ordnung ist. Da fühlen sie sich wohl. Da passt das Ganze. Und sie erkennen, Gott meint uns. Und genauso handelt Gott heute immer noch. Er spricht uns da an, wo wir stehen, und findet Wege, dass wir ihn verstehen können, so wie damals die Hirten eben dieses neugeborene Kind in der Futterkrippe fanden. Und trotzdem können sie verstehen, was Gott meint, als er Jesus schickt. Sie verstehen plötzlich, dass er der Messias ist, die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetie, dass er Retter ist, der Mensch wurde, um für uns Menschen da zu sein. Was sie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht verstanden haben, aber was dazu gehört, dass dieser Retter für uns Menschen sterben musste. Für die, die durch ihren eigenen Ungehorsam gegen Gott jegliche Chance verspielt hatten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und trotzdem hat Jesus das getan. Denn er kommt, um uns Menschen auch neue Hoffnung zu schenken. Deutlich zu machen, dass das Leben viel, viel mehr ist als das, was man kennt. Als das, was man sieht. Und so verändert Jesus.
Ich lese aus Lukas 2, die Verse 15 bis 18. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde.
Die Hirten waren die Ersten, die verändert wurden. Und das ist so eine interessante Geschichte. Ich habe es eben so deutlich betont, einfach um den Unterschied deutlich zu machen. Die Hirten waren von den normalen Leuten verachtet. Und als sie bei dem Kind gewesen waren, hatten sie nichts Besseres zu tun, als nach Bethlehem zu gehen, zu den Leuten zu gehen und den Leuten zu sagen, der Messias ist geboren. Ihnen zu sagen, jetzt ist etwas passiert, was auch für euch wichtig ist. Wir kennen heute diese Denkweise, dass es doch reicht, wenn ich selbst weiß, was los ist. Warum soll ich es dem anderen sagen? Warum muss der andere das auch mitkriegen? Wir haben es gelernt, uns alleine genug sein zu lassen. Aber die Hirten konnten nicht mehr schweigen. Sie, die es gewohnt waren, Außenseiter zu sein, konnten die anderen nicht einfach so in Unwissenheit lassen. Das ging überhaupt nicht. Wer den Messias erlebt, wer Christus kennengelernt hat, der kann nicht anders, als weiter zu erzählen, was man gesehen hat. Und dabei war das noch gar nicht viel. Aber die gesamte Menschheit hat sich im Laufe der Zeit verändert. Wir haben nicht nur eine komplett neue Zeitrechnung, die sich dadurch ergeben hat, dass man eben später versucht hat, dieses Datum irgendwo festzulegen, auch wenn es nicht ganz stimmt. Aber trotzdem gibt es eine Zeitrechnung, die auf der gesamten Welt Gültigkeit hat und die sich an der Geburt Jesu orientiert. Warum? Was ist so wichtig daran? Weil klar wurde, das ist das, was diese Menschheit verändert. Der Himmel hat sich geöffnet und lässt sich schon ein klein wenig erkennen. Diejenigen, die dem Kind dann später nachfolgten, die hatten erlebt, dass sie mit Gott wieder ins Reine kommen können. Dass alles wieder in Ordnung ist zwischen Gott und uns. Gott wird Mensch, um für uns da zu sein, um uns zu treffen. Wer ihm begegnet, wird immer zur Reaktion aufgerufen. Man kann diesem Christus nicht begegnen, ohne dass irgendwas passiert. Man kann sich natürlich auch gegen ihn stellen. Auch das ist durch die Geschichte immer und immer wieder passiert. Aber ich kann es nicht ignorieren. Entweder ich lehne es ab und stelle mich dagegen, oder ich nehme ihn an und erkenne, dass er derjenige ist, der in meinem Leben wirklich das Richtige, das Gute hat. Und ich vertraue mein Leben ihm an. Bei den Hirten war noch ganz wenig nur an Informationen da. Sie kannten nur den Neugeborenen, diesen kleinen Knirps. Und es veränderte sie trotzdem schon. Aber das, was später passiert, ist dann eben auch noch deutlicher. Aber das, was bleibt, ist, wer Jesus begegnet, der kann nicht derselbe bleiben wie vorher. Das ist etwas, was wichtig ist für uns zu sehen und auch zu verstehen. Und das Besondere dabei ist einfach auch das, was die Hirten erlebt haben. Für die Hirten wurde jetzt von der Geschichte, von der kurzen, die wir aus Lukas 2 haben, wurde deutlich, dass sie wieder auf die Menschen zugegangen sind. Man könnte sich genauso gut vorstellen, dass die Hirten untereinander vielleicht auch Zoff hatten. Das ist mit Sicherheit vorgekommen. Auch bei denen gab es Leute, die ein bisschen anders waren als die anderen. Und da, wo sie miteinander diesen neugeborenen Kind anbeteten, wo sie Gott die Ehre gaben, spielte plötzlich das, was zwischen ihnen stand, auch keine Rolle mehr, sondern es veränderte ihr Denken. Lasst uns miteinander das Lied von Manfred Siebald singen, in dem er genau diesen Zusammenhang versucht darzustellen. Wenn wir Gott in der Höhe ehren, kehrt bei uns hier der Friede ein. Ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke dafür, dass wir miteinander Weihnachten erleben können. Danke dafür, dass du deinen Sohn zu uns auf diese Welt geschickt hast, nicht nur um uns zu besuchen, sondern um uns zu erlösen, um uns zu befreien von all dem, was uns von dir trennt. Danke dafür, dass wir dir heute noch begegnen können und erleben können, wie diese Begegnung Veränderungen schafft, neu macht. Und ich bitte dich darum, dass du uns so wie den Hirten den Mut gibst, aus dem Gewohnten auszubrechen, auch aus dem Gewohnten gegeneinander auszubrechen und auf dich zuzugehen und dir die Ehre zu geben und damit auch aufeinander zuzugehen. Danke dafür, dass du uns die Möglichkeiten dazu gibst, dass du uns führst und leitest und wir miteinander diesen Weg gehen können. Danke dafür, dass du ein guter Gott bist, der uns an die Hand nimmt und uns führen möchte bis zum Ziel, bis zu der ewigen Herrlichkeit bei dir. Und danke dafür, dass wir auch hier auf dieser Erde miteinander feiern können. Und ich bitte dich auch da um ein gutes Miteinander in diesen Tagen. Amen. Amen. Lasst uns miteinander, wie jedes Jahr, das Lied O du Fröhliche singen.